Die Befragung. Bevor ich runtergegangen bin, habe ich Layla mit 2 Schichten Gaffertape den Mund verklebt. Trotzdem sind ihre gedämpften Schreie immer noch zu hören, als ich mich mit dem Mann an den Küchentisch setze. Er hat einen dieser Kassettenrekorder mitgebracht, wie man sie in Filmen aus den 80ern öfter sieht. Ein ziemlich klobiger Kasten. Er drückt gleichzeitig die Play und die mit einem roten Kreis markierte Aufnahmetaste und schiebt den Rekorder in die Mitte des Tisches. Die Rädchen der Kassette beginnen sich zu drehen. Ihr Name? Ich räuspere mich. Leeds, Gabriel. Der Deckel des Batteriefachs, seitlich an dem Gerät, wird von einem zerfledderten Klebestreifen zusammengehalten. Irgendwie absurd. Was soll es bringen, jedes Wort, das ich sage, mit diesem uralten, klapprigen Teil aufzunehmen? Mittlerweile glaube ich eigentlich nicht mehr daran, dass es eine Lösung gibt. Am Ende dieses Tunnels ist kein Licht zu erkennen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er überhaupt ein Ende hat. Die ganze Geschichte ist so dermaßen außer Kontrolle geraten, dass ich nicht weiß, woher ich die Hoffnung nehmen soll, dass das alles irgendwie noch gut ausgehen könnte. Während ich hier mit diesem Detektiv spreche, den ich im Internet gefunden habe, dreht meine Freundin im Obergeschoss langsam, aber sicher durch. Laylas Schreie werden lauter, als würde sie spüren, dass ich gerade an sie denke. Das hölzerne Kopfstück des Betts knallt mehrmals gegen die Wand. Das Wummern erfüllt das riesige leere Gebäude mit einem unheimlichen Echo. Also, der Mann sieht mich an. Wo möchten Sie anfangen? Er scheint sich nicht irritieren zu lassen, aber ich habe Zweifel, ob ich es schaffe, das zu ignorieren, was von oben zu uns herabdringt. Schließlich bin ich derjenige, der Layla das alles antut. Bei jedem Geräusch zucke ich zusammen. »Wie wär's, wenn Sie mir erst mal schildern, wie Sie beide sich kennengelernt haben?« schlägt der Mann vor. Ich zögere. Was hat es für einen Sinn, Fragen zu beantworten, die uns in der Sache konkret nicht weiterbringen werden? Aber dann fange ich doch an zu erzählen, weil es immer noch besser ist, meine eigene Stimme zu hören, als Laylas erstickte Schreie. Wir haben uns letzten Sommer hier in diesem Haus kennengelernt. Damals war es noch ein Bed and Breakfast, in dem Familienfeiern ausgerichtet wurden. Ich war Bassist in der Band, die auf der Hochzeitsfeier ihrer Schwester gespielt hat. Der Mann lehnt sich zurück und mustert mich schweigend. Keine Ahnung, was ich noch erzählen soll. Will er Einzelheiten wissen? Hören Sie, inwiefern hat unser Kennenlernen etwas mit dem zu tun, was hier passiert? Er schüttelt den Kopf, dann beugt er sich vor und verschränkt die Arme auf der Tischplatte. Möglicherweise gar nichts. Aber genau deswegen bin ich hier, Leeds. Ich suche nach Hinweisen. Bitte, erinnern Sie sich an Ihre allererste Begegnung mit Layla zurück. Was hatte sie an? Was haben Sie in dem Moment gerade gemacht? Was waren die ersten Worte, die sie an Sie gerichtet hat? Ist einem von Ihnen beiden irgendetwas Ungewöhnliches an diesem Haus aufgefallen? Je mehr Informationen Sie mir geben können, desto besser. Kein Detail ist zu winzig oder zu unwichtig. Ich stütze die Ellbogen auf den Tisch und presse mir beide Hände auf die Ohren. Layla so verzweifelt zu hören, ist unerträglich. Ich liebe sie und weiß nicht, wie ich erklären könnte, warum ich sie liebe und gleichzeitig diesem Martyrium aussetze. Besser nicht daran denken, wie perfekt alles angefangen hat. Daran zu denken, verstärkt nur mein schlechtes Gewissen, weil es meine Schuld ist, dass alles jetzt so endet. Ich schließe die Augen und rufe mir unseren ersten Abend in Erinnerung, als alles noch einfacher war, als wir noch in seliger Ahnungslosigkeit lebten. Sie hat grauenhaft getanzt, sage ich zu dem Mann. Das war das Erste, was mir an ihr aufgefallen ist. Erstes Kapitel. Sie tanzt grauenhaft. Das ist das Erste, was mir von der Bühne aus auffällt, als ich auf unser immer weiter zusammenschrumpfendes Publikum schaue. Das Mädchen wedelt unkoordiniert mit ihren langen Armen und zerstampft mit ihren nackten Füßen brutal das Gras, was gar nicht zu der ruhigen Melodie passt. Sie wirft den Kopf hin und her und schleudert ihre zerzausten dunklen Locken, als würde sie zu einem Heavy-Metal-Song headbangen. Lustigerweise spielt die Band aber gar keinen Metal, sondern Modern Country. Lahmen Modern Country. Ein Set voller richtig beschissener Songs, die ich mir niemals freiwillig anhören und am liebsten auch nicht spielen würde. Es ist Garrets Band. Garrets Band, so heißt sie tatsächlich. Ein originellerer Name ist Garrett nicht eingefallen. Ich bin seit knapp 2 Jahren als inoffizielles viertes Mitglied dabei und spiele Bass. Nicht den coolen Standbass, der als ernsthaftes Musikinstrument anerkannt ist, sondern E-Bass. Weithin unterschätzt und so unauffällig, dass er von den meisten Leuten gar nicht wahrgenommen wird. Als Bassist ist man quasi unsichtbar, was mir aber nur recht ist. Nach meinem Studium an der Belmont School of Music hatte ich eigentlich vor, es als Singer-Songwriter zu versuchen. Dass ich selbst Songs schreibe, heißt aber nicht, dass ich irgendwas mit denen von Garrett zu tun habe. Abgesehen davon, dass er sich gar nicht von mir helfen lassen würde, haben wir einen komplett unterschiedlichen Musikgeschmack. Ich hebe mir meine Songs für den Tag auf, an dem ich genug Mumm habe, um ein Soloalbum aufzunehmen. Garretts Band hat es in letzter Zeit zu einiger Bekanntheit gebracht, aber obwohl wir häufiger auftreten und dadurch natürlich auch mehr einnehmen, ist meine Gage die gleiche geblieben. Ich habe schon oft überlegt, ob ich die anderen darauf ansprechen soll, es bisher aber immer rausgeschoben. Sie brauchen die Kohle nötiger als ich. Außerdem würden sie mir dann womöglich anbieten, offiziell in die Band einzusteigen. Und ehrlich gesagt finde ich die Musik so grottig, dass es mir peinlich ist, überhaupt mit ihnen hier zu stehen. Jeder Auftritt frisst ein Stück von meiner Seele auf. Hier ein Happen, da ein Happen. Wenn ich so weitermache, bleibt am Ende nichts als Körper von mir übrig. Schwer zu sagen, was mich überhaupt bei der Band hält. Als ich damals als Bassist eingesprungen bin, war das nie als dauerhafter Job geplant. Aber aus irgendeinem Grund schaffe ich es nicht, den Arsch hochzukriegen und mein eigenes Ding zu machen. Geld war für mich nie ein Thema. Mein Vater ist gestorben, als ich 18 war. Er hatte eine hohe Lebensversicherung zugunsten meiner Mutter und mir abgeschlossen und hat uns außerdem seine kleine Firma hinterlassen, die auf die Installation und Wartung von Internetanschlüssen spezialisiert ist. Der Betrieb ist ein Selbstläufer und unseren Angestellten ist es lieber, wenn ich mich gar nicht erst einmische und womöglich etwas an der Routine ändere, die seit Jahren erfolgreich funktioniert. Also halten meine Mutter und ich uns aus dem Business raus und beschränken uns darauf, von den Einkünften zu leben. Natürlich bin ich dankbar, finanziell abgesichert zu sein, aber stolz bin ich darauf nicht. Irgendwie denke ich, die Leute würden den Respekt vor mir verlieren, wenn sie wüssten, dass ich nicht arbeiten muss. Vielleicht erklärt das ja, warum ich nach wie vor bei der Band bin. Ich verbringe den größten Teil meines Lebens im Tourbus, habe selten richtig frei und komme spät ins Bett. Gut möglich, dass ich das unterbewusst als eine Art gerechten Ausgleich betrachte, so als würde ich mir das Vermögen auf meinem Bankkonto durch diese masochistische Quälerei eben doch irgendwie verdienen.